Du willst mit deinem Unternehmen international durchstarten und überlegst, deine Marketingtexte selbst mit KI zu übersetzen, weißt nicht, wie du sicherstellst, dass du als Marke in jeder Sprache und jedem Land wiedererkannt wirst, oder fragst dich, wie du überhaupt anfangen sollst, dein Marketing international auszurichten. Antworten auf all diese Fragen gibt dir Heike Leinhäuser jetzt in Teil 2 unserer Podcast-Episode zum Thema internationales Marketing. In spannenden 30 Minuten erfährst du, wann KI-Übersetzungen sogar sinnvoll sind, warum generative KI bei Marketingtexten schnell inkonsistent werden können und warum mit Santa Claus bei internationalen Kampagnen größte Vorsicht geboten ist. Und los geht's!
Treffpunkt Marketing. Leichter durchs Online-Marketing mit Sabine Saldanha Bravo und dem Inhaber der Embiss Akademie, Markus Bockhorny.
Kleiner Hinweis vorab. Nicht wundern, wenn wir heute direkt mitten ins Thema springen. Das hier ist Teil 2 unserer Podcast-Episode zum Thema internationales Marketing. Teil 1 wurde vor 14 Tagen veröffentlicht und lohnt sich natürlich unbedingt zum Reinhören. Und jetzt genug der Vorrede, rein in die Folge.
Du hast vorhin schon Übersetzung mit KI ganz kurz erwähnt und natürlich der ewige Zeitdruck, der begleitet uns ja jetzt hier auch schon ab der ersten Frage. Wie oft hörst du denn von Kunden dann, das übersetze ich jetzt mal schnell mit DeepL, und wie findest du das und reicht das aus für bestimmte Texte im Marketing?
Also mittlerweile hören wir das oft, wofür ich auch schon fast dankbar bin, weil es ist dann einfach ein ehrlicher Dialog. Also da muss man ehrlich sagen, die generative KI insgesamt und auch ChatGPT hat dann auch DeepL salonfähig gemacht oder einfach so, dass plötzlich alle drüber sprechen. Also früher haben das die Kunden eher heimlich gemacht, was jetzt nichts bringt, weil wir haben ja alle Zugang zu Technologie und natürlich ist uns klar, dass Kundinnen und Kunden auch mit DeepL oder eben auch ChatGPT oder welchen Large Language Models auch immer übersetzen. Ich finde das auch völlig legitim, weil ich meine, mit welcher Begründung sollten wir sie davon abhalten? Ja, also wir haben alle Zugang zu der Technologie, wir ja auch als Profis. Wir gehen nur anders damit um und binden sie anders damit ein. Und ich finde, in vielen Fällen macht die KI auch wirklich ihren Job. Also wenn man jetzt allein schon mal davon ausgeht, da sprechen wir jetzt weniger von Marketingtexten, aber wenn man einfach nur mal davon ausgeht, dass man wissen will, was in einem Text drinsteht, das wurde früher schon auch teilweise dann übersetzt und dann haben da auch Kunden einige Tage drauf warten müssen. Und wenn sie jetzt heute einen Vertrag haben in Chinesisch und sie wollen einfach nur mal wissen, worum geht's denn da überhaupt, dann haben sie in Sekundenschnelle eine Antwort. Und deswegen finde ich an der Stelle die Technologie wirklich sagenhaft. Wenn es jetzt darum geht, dass Texte wirklich verkaufen sollen, Emotionen wecken. Auch da ist die KI nicht schlecht. Wir wissen alle, man kann verdammt gut prompten und da kommen auch wirklich gute Ergebnisse raus. Aber wir stellen fest, die große Schwäche der KI, also vor allem der generativen, ist, sie ist nicht konsistent. Also es werden eben Texte von überall her kompiliert. Mit Konsistenz meine ich, die Begrifflichkeiten werden nicht einheitlich verwendet. Also man hat im Grunde genommen so eine Art Textpasticcio. Das heißt, der eine Text an sich mag okay sein, aber der nächste geht vielleicht auch von den Begrifflichkeiten als der Unternehmenssprache in eine ganz andere Richtung. Und letzten Endes müssen alle Texte oder sollten, bevor sie veröffentlicht werden und auch ihren Zweck erfüllen, auch revidiert werden. Das muss irgendjemand machen. Und das ist natürlich bei einer halben Seite nicht so ein anspruchsvoller Job wie bei einem kompletten Webcontent. Also da sprechen wir wirklich dann auch um Profi-Umgebungen. Beim Einsatz der KI, wir haben jetzt bei Leinhäuser selbst eine Lösung am Start, sehen wir als Profis die ideale Kombination in der Technologie, die wir seit fast 30 Jahren schon nutzen. Das sind die sogenannten Satzdatenbanken, Translation Memories und die Glossare, also Terminologie, wie wir es als Profis nennen. Wenn man es schafft, die Begriffe und diese Daten, also das ist wirklich ein riesiger Job an Daten- und Asset Management, einer generativen KI beizumischen, dann erzielt man richtig gute Ergebnisse und dann kann man auch relativ schnell hinterher revidieren. Also das ist im Grunde genommen die beste Lösung und deswegen wäre auch mein Plädoyer an der Stelle, wenn man jetzt nicht nur eine Info benötigt, ja, oder mehr Text hat als eine halbe Seite, die man jetzt schnell noch Korrektur lesen kann selbst. Wenn man wirklich ernsthaft professionelle Texte benötigt, dann auch an der Stelle mit Profis zusammenarbeiten und den KI-Einsatz eben gar nicht ausschließen, sondern bewusst eben dann auch in einen kosteneffizienten Ansatz gehen. Denn letzten Endes verfügen wir über die wahnsinnig wichtigen Daten und wir als Profis wissen, wie die KI sie abgreift. Das ist gar nicht so banal. Also viele haben schon davon gehört, klar, man kann DeepL Pro, dann auch man kann Glossare hinterlegen und alles. Also haben auch Kunden schon gemacht. Es sind auch gar nicht wenige Kunden tatsächlich mit diesen Ansätzen auch schon wieder zu uns gekommen, nachdem sie es selbst versucht hatten. Man kann natürlich Glossare hinterlegen, aber wie schafft man es, dass die Begriffe auch richtig abgegriffen werden? Und da ist einfach... Wir als Übersetzer haben das gelernt. Also das ist schon Teil des Grundstudiums. Wie baut man so einen Korpus auf? Und wir sind natürlich hochtechnologisiert und wissen dadurch auch, wie bauen wir diese ganzen Daten und Assets auf, damit die KI gescheit damit arbeiten kann. Das wäre also mein Plädoyer. Von daher halte ich keinen Kunden davon ab, KI einzusetzen. Das wäre auch wirklich, also ich mache ja nicht Don Quixote. Ja. Und ja, und sie ist da, sie ist allgegenwärtig. Also arbeiten wir alle damit. Und da müssen wir Profis dann auch wirklich einen Unterschied machen und den machen wir auch.
KI kann also viel übernehmen. Aber genau hier wird es für Unternehmen kritisch. Denn nur weil ein Text schnell mit KI übersetzt ist, heißt es noch lange nicht, dass er im neuen Markt auch verkauft, Vertrauen schafft oder nach deiner Marke klingt. Dann stellen sich plötzlich ganz andere Fragen. Wann brauchst du professionelle Adaption statt einer reinen Übersetzung? Woran erkennst du, ob ein internationaler Marketingtext kulturell überhaupt funktioniert? Und musst du deine Texte wirklich in alle Sprachen deiner Zielmärkte übersetzen? Genau darüber sprechen wir jetzt. Also, dranbleiben!
Du hast es bei den letzten Antworten schon echt viele Fachbegriffe nochmal mit rein.
Oh ja, sorry.
Aber es ist total spannend, die wir gerne unseren Hörerinnen und Hörern natürlich aufschlüsseln möchten. Du hast ganz am Anfang bei der Erklärung der Lokalisierung, und das glaube ich haben wir jetzt alle verstanden, also auch warum das so wichtig ist, gerade im P2C, hast du schon mal den Begriff der Adaption erwähnt und vorhin auch noch der Transcreation oder Transkreation. Kannst du das noch mal kurz erklären, was da dahinter steckt?
Sehr gerne. Also danke für die Frage, denn das ist tatsächlich alles andere als banal. Ich selbst arbeite am liebsten mit Adaption, weil das ist ein Begriff, der auch, finde ich, in der Marketinglandschaft langjährig gewachsen ist. Also ich hatte immer das Gefühl früher, wenn wir mit Marketeers gesprochen haben, die haben bei uns Adaptionen geordert, weil bei Übersetzungen hatten sie immer ein bisschen Angst, dass das bäh wird. Ja? Also im Grunde genommen, ja, Adaption ist eben die schon kulturell angepasste Übersetzung, die berücksichtigt, dass man in unterschiedlichen Ländern ja, unterschiedliche Gegebenheiten hat. Adaption kann sehr umfangreich sein, kann aber auch ganz zart sein. Das muss man mit dem Kunden vereinbaren, wenn man den Text erhält, wie tief greifen wir rein und wie stark adaptieren wir an der Stelle. Das ist dann im Grunde genommen ein Briefing, das man einmal mit dem Kunden vereinbart und dann war es das in der Regel. Also deswegen mag ich persönlich Adaption sehr, sehr gern, weil es fast ein generischer Begriff ist, den auch fast jeder versteht. Die Transcreation ist ein super spannendes Phänomen, ist aber ein völliger Kunstbegriff, der mitten in der Financial Crisis, wann war die? Ich glaube 2009 oder so, ja, entstanden ist. Und zwar ist die Transcreation aus den großen internationalen Marketingagenturen heraus entstanden. Und zwar damals ganz konkret aus der WPP-Gruppe, also zu den Gray Ogilvy, also wirklich international riesige internationale Marketingagenturen gehören. Warum? Weil sie gemerkt haben, dass ihre großen Kunden, also die, die wirklich riesige Budgets dort auch lassen, aufgrund der Finanzkrise tatsächlich auch sparen mussten. Und man hat gesehen, dass man bei international auszurollenden Kampagnen, also wir reden jetzt wirklich vielleicht große Sportartikelhersteller, also wirklich die Big Shots, dass man sich eigentlich nicht mehr leisten möchte, naja, einfach in London oder New York irgendeine Kampagne sich auszudenken, die der absolute Wahnsinn ist, aber nicht die Märkte mitdenkt. Und früher hat man dann tatsächlich diese Kampagnen mit lokalen Marketingagenturen nochmal komplett neu aufgesetzt, weil man teilweise wirklich die gröbsten Fehler entdeckt hat. Also wie, keine Ahnung, leicht bekleidete Damen für eine Kampagne, die auch in arabischen Staaten funktionieren soll oder so. Ja, also wirklich Dinge, um die sich dann halt so die, ich sage jetzt mal, Top-Kreativen in London wenig Gedanken gemacht haben. Und man hat gemerkt, okay, das wird dann alles sehr, sehr teuer. Also kam dieser Begriff der Transcreation aus WPP heraus, weil man sagte, wir müssen bei der Internationalisierung den Prozess von Anfang an mitdenken. Also das heißt, damals wurde aufgrund von Budgeteinsparungen, die man in Millionenhöhe gemacht hat, der Prozess angedacht, über den ich eben gesprochen habe. Ja? Und das geht dann auch noch viel weiter. Also da gehören dann teilweise auch noch Schritte mit rein, wie sogenannte Market Insights. Zum Beispiel Schmuck, Jewelry hat ganz andere Stellenwerte vielleicht in arabischen Staaten als in europäischen. Und da hat man eben auch diese Marketing oder Market Insights, sind keine Marktforschungen, sondern tatsächlich einfach nur so 5-Seiter-Abstracts, wo ja Übersetzer oder eben auch Muttersprachler, Leute, die eben die Landeskulturen kennen, skizzieren, was in diesen Ländern zu erwarten ist. Und so ist die sogenannte Transcreation entstanden. Sie ist am Übersetzungsmarkt selbst dann auch als Begriff ein bisschen verballhornt worden und so ein bisschen in die Richtung kreative Übersetzung getrimmt. Aber wenn man jetzt der reinen Lehre folgt und weiß, wie sie entstanden ist, was die wenigsten tatsächlich auch im Übersetzungsmarkt wissen, muss man sagen, also wo kommt es eigentlich her, dann muss man wissen, dass sich Transcreation wirklich nur auf Kampagnen und Kurztexte bezieht. Mhm. Ja, also das heißt, es ist eben für alles andere, wenn man sagt, man passt jetzt eine Übersetzung an, gilt der Oberbegriff der Adaption. Mhm. Und deswegen gehe ich finde es, und ich bin dankbar, Sabine, dass du fragst, weil ich finde, es ist für Kunden auch verwirrend. Ich gehe ungern mit so vielen Begrifflichkeiten eigentlich raus, weil insbesondere die Transcreation einen sehr engen, aber sehr wichtigen Bereich nur umfasst. Mhm.
Okay. Also jetzt haben wir verstanden, dass nicht alle Märkte gleich funktionieren und dass das eben im Zusammenhang mit Lokalisierung eben alles extrem wichtig ist. Aber wenn ich jetzt mal drei so Punkte, also Klassik, Tonalität, aber auch Humor oder Bildsprache rausgreife. Wie stellt man denn, weil du hast ja schon gesagt, dass das eigentlich schwierig ist, also gerade in bestimmten Ländern dann vielleicht irgendwas überhaupt nicht funktioniert, was humormäßig oder bildsprachemäßig vielleicht in anderen Ländern sehr gut funktioniert. Wie stellt man denn in so einem Zusammenhang dennoch sicher, dass die Marke auch an anderen Märkten immer noch wie sie selbst klingt? Also wie sie klingen möchte.
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, Markus. Und ich glaube, die ist auch für eure Zuhörer wichtig. Für uns als Übersetzer ist es was sehr Selbstverständliches. Also wir arbeiten, wenn wir eben die Texte für, also generell, wenn wir übersetzen, wir arbeiten immer mit Muttersprachlern zusammen. Und diese Muttersprachler sind auch weltweit angesiedelt. Das heißt also, die leben auch sehr oft in den Ländern, sind also jetzt nicht Muttersprachler, die jetzt aus unserer Brille betrachtet alle in Deutschland sitzen. Und diese Muttersprachler kennen natürlich bestens ihre landestypischen Gegebenheiten. Die wissen, wie mit Humor umzugehen ist. Wir alle sind Profis, natürlich geht es dann auch bei Humor nicht um persönliche Feinheiten oder Vorlieben, sondern letzten Endes ist ja jedem Profi, der adaptiert, klar, dass man auch auf einem ganz professionellen Level bleiben muss. Und letzten Endes ist das ziemlich simpel. Also das wird wirklich über dieses Muttersprachlerprinzip schon abgefedert. Und das ohne das geht auch im Marketingbereich überhaupt nichts. Also man kann, ich kenne das auch von früher, ich bin ja auch schon lange im Markt. Natürlich kann man als Profi-Übersetzer auch eine technische Bedienungsanleitung in die Fremdsprache übersetzt. Also da wird jetzt niemanden einen Zacken aus der Krone fallen, wenn die Waschmaschine eine Fehlermeldung ausgibt und man denkt sich, oh, ist das jetzt richtig lokalisiert? Ja, also man will den Fehlercode finden und die Erklärung dazu, sonst nichts. Aber bei Marketing, da sind wir wieder bei eben einem Text, der verkaufen muss, der Emotionen wecken muss und auch transportieren, greift immer nur das Muttersprachlerprinzip und darüber federn wir diese ganzen Dinge von vornherein ab. Und dann bin ich auch wieder bei diesen Varianten, die wir liefern, wenn es dann eben um Slogans oder Humor oder Wortspiele geht. Wir in diesen Erklärungen, die wir dann dazu liefern zu unseren Varianten, erklären wir dann auch, in welche Richtung der Humor geht, wie nah wir noch am Ausgangsbeispiel sind. Ja, und all diese Dinge. Mhm. Also das gehört zum Job dazu. Also das muss man wirklich mitdenken. Und das tun wir natürlich als permanent international Denkende.
Jetzt machst du das ja schon eine ganze Weile. Du hast ja auch selber als Übersetzerin gearbeitet. Richtig, ja. In den ersten Jahren und bist ja jetzt wirklich schon viele, viele Jahre im Geschäft. Gab es da zwischendrin auch mal so eine lokalisierte Kampagne, wo es irgendwie nicht so richtig gut hingehauen hat oder was irgendwie, ja, was dir als besonders witzig, humorig oder ja, oder peinlich irgendwie begegnet ist, was du vielleicht mal beobachtet hast? Weil ich kann mir vorstellen, dass es manchmal sehr, sehr dünnes Eis ist, auf dem ihr euch bewegt.
Ja, schon. Also das Eis ist wirklich dünn. Puh. Also leicht ist es nicht. Also es gibt nicht viel Plakatives. Also wir hatten tatsächlich, eine Sache fällt mir ein, die ist vielleicht ganz schön, weil da auch die Kundin mit involviert war, so spontan. Ansonsten, ich überlege jetzt gerade, da passieren viele Dinge. Weil wir sind natürlich nicht frei von Fehlern. Also da passiert immer was, da passieren auch Missverständnisse. Die sind jetzt aber nicht so richtig gut verkaufbar in einem Podcast. Also auch die Tatsache, wir hatten wirklich mal einen Slogan, der war nicht adaptierbar. Also mir fällt der auch nicht mehr ein. Es war irgendwas mit Fast Forward und einem Visual dazu im Englischen. Der war so genial im Englischen. Der war nicht reproduzierbar und wir haben uns wirklich so den Kopf zerbrochen und es ging nichts. Also am Ende hat der Kunde auch, weil niemand es geschafft hat, auch dann wirklich die Kampagne nur lokal gemacht und dann eine ganz andere für international. Aber eine ganz lustige Geschichte hätte ich tatsächlich noch. Die liegt aber, Gott, gefühlt 1000 Jahre zurück. Ihr müsst euch vorstellen, riesiger Spielwarenkunde vor Weihnachtszeit. Also die Hölle los. B2C-Geschäft, also alle sind mega nervös, weil wir kennen das ja alle, vor Weihnachten sind alle nervös, egal warum, spielt ja gar keine Rolle. Ne? Auf jeden Fall, wir hatten eine sehr, sehr coole Kundin, die regelmäßig bei uns geordert hat, die auch als Verstärkung eine Trainee am Start hatte. Und die Kundin war wirklich sehr, sehr cool und hat versucht, diese Vorweihnachtshektik ein bisschen aufzubrechen und hat ihre Trainee foppen wollen und hat der einen Blindtext rübergebeamt, den sie einfach nur als Blindtext in den Text einbauen sollte, mit der Anmerkung, dass das alles ja dann irgendwann auch noch übersetzt werden muss. Und der Blindtext war nicht der klassische Lorem Ipsum, wie wir den kennen, ja, sondern sie hat wild Text zusammenkopiert. Und das war echt wild. Also das war so, Santa Claus raucht eine Sportzigarette, rennt irgendwie wild durch die Bude, die Rentiere flippen aus, keine Ahnung. Also es war auch teilweise extrem zusammenhanglos. Die Trainee dachte, das ist der Text, und hat den bei uns zum Übersetzen gegeben. Und wir kriegen den. Und damals, die Account Managerin guckt da rein, die war auch noch relativ jung. Na, boah, was haben die denn geraucht? Das ist interessant. Ja? Und fragt dann noch nach, ist das der Text? Ja, ja, das ist der Text. Und dann ging das bei uns so rund, boah, och, guck mal da rein, was die machen. Ich weiß gar nicht, für welche Kampagne die diesen Text haben wollen. Das ist echt völlig abgefahren. Denkt ihr, dass das wirklich für Kinder geht? Ja? Also im Endeffekt waren aber auch wir vor Weihnachten so durchgeknallt, wir haben dieses Ding übersetzt in 15 Sprachen. Und irgendwann kommt die Kundin, fällt ihr das irgendwie wieder ein und will da einen Wahnsinns-Gag draus machen und fragt die Trainee, ja du, wie fandst du eigentlich den Text? Alles in Ordnung damit? Nur so ganz harmlos. Und sagt, ja super, der ist schon längst übersetzt. Ja. Und dann sind natürlich erstmal alle aus den Wolken gefallen. Ja. Logischerweise, wir haben da auch nie was abgerechnet. Die Trainee, der ist also das Herz in die Hose gefallen, weil die Kundin, die hat dann auch locker mitgespielt. Meinte, ist dir eigentlich klar, was das kostet? Hast du eigentlich nicht irgendwie mal nachgedacht? Also hast du mal überlegt, wo wir diesen Text eigentlich haben wollen? Ja? Und das ist halt so ein Ding, das ist mir immer noch in Erinnerung, wie ihr merkt. Also wie gesagt, viele, viele Jahre her. Aber es ist so ein klassisches Beispiel von, alle wundern sich, aber am Ende sagt dann doch niemand, okay Leute, also das hier kann jetzt echt nicht sein. Ja? Weil wir hätten ja auch die Kundin selbst fragen können. Also wir kannten uns alle, aber nee, am Ende sind dann doch alle durchgestartet. Und wisst ihr, was das für ein Aufwand ist? Weil da sind wir jetzt nochmal bei diesem Gesamtthema. Santa Claus ist ja in jedem Land was anderes. Und die Bräuche sind andere. Also das ist vielleicht auch was man mitnehmen kann für Kampagnen und Marketing, jetzt von der Anekdote mal wegdenkend. Kampagnen werden ja oft zu bestimmten Anlässen und nicht selten auch Feiertagen, Festtagen, also da, wo viel gekauft wird, gestartet. Und gerade diese ganzen Bräuche, die man dann oft in Kampagnen rein verbacken muss und sollte, sind in jedem Land anders. Und wir haben da damals einen Irrsinnsaufwand reingesteckt. Weil, und haben den Text nicht verstanden, das kommt auch noch dazu.
Ja, also echt witzig und vor allem also auch der Hinweis noch mit Santa Claus, weil man verbindet es schon immer mit verschiedenen Bräuchen, aber auch, dass das eben im internationalen Marketing dann auch so eine wichtige Rolle, gerade für Weihnachtskampagnen, spielt es natürlich auch super wichtig, wo man vielleicht da, wenn man so oberflächlich drüber nachdenkt, gar nicht so
aufkommt. Also mit allem.
Naja.
Also auch ihr wisst schon, Wintertage, alles Mögliche. Also überall da, wo Käufe angeregt werden, Käufe angeregt werden sollen und müssen, funktionieren Märkte sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn man bedenkt, wie viele Märkte wir allein in Europa schon haben, ist das wirklich ein Riesenthema. Und vielleicht da noch ganz kurz die Anmerkung, die Kunden sollten auch wirklich, bevor sie in die Lokalisierung gehen, überlegen, was sind die wirklich wichtigen Märkte für mich. Mhm. Weil es muss auch nicht alles gleich budgetiert werden. Und ja, also ganz, ganz viele Überlegungen. Also letzten Endes, wir stehen mit der Lokalisierung, der Übersetzung, Adaption immer natürlich einen Schritt zurück. Das ist auch unsere sehr angemessene Aufgabe. Aber letzten Endes...
Aber wenn ich kurz einhaken darf, Heike, wenn du schon bist bei Überlegungen, die sie stellen sollten, das war jetzt wirklich viel Input, der da gekommen ist. Hast du vielleicht irgendwie zum Ende hin noch irgendwie so drei Basisüberlegungen, sage ich mal, die man sich als stellen sollte, wenn man zum internationalen Marketing oder wenn man internationales Marketing braucht, ohne die es vielleicht sofort zum Scheitern verurteilt werde. Also wirklich so drei Überlegungen, wo ich sage, die muss ich mir von Anfang an stellen, damit ich auf dem richtigen Weg bin.
One for the road.
Ja, absolut. Also ich glaube, man kann da oder muss sehr pragmatisch bleiben. Unsere Kunden haben alle Budgets und sie sollten wirklich überlegen, in welche Märkte möchte ich den Großteil meines Budgets stecken. Also es ist gar nicht diese Vorgehensweise, dass man sagt, okay, wir haben jetzt 15, 20, 30 Märkte und die sind alle gleich und da geben wir jetzt alles gleich in die Texterstellung, sondern wirklich überlegen, in welchen Märkten habe ich wirklich dann einen Return on Investment. Also das ist ein ganz pragmatisches Denken, das die Kunden wirklich anstellen können und das wir verstehen. Also wir funktionieren gar nicht so, dass wir denken, oh, ein Text und 15 Sprachen oder so, sondern wirklich da mit uns sprechen. Das ist das eine. Dann wirklich auch, uns hilft wahnsinnig, wenn wir zumindest teilweise was von dem Briefing erhalten, das in die Original-Copy gesteckt worden ist, weil wir dann die grundsätzlichen Überlegungen kennen. Also wir wissen, worauf es ankommt. Wir wissen, warum der Originaltext wie erstellt worden ist. Und das hilft uns bei der Überlegung auch ungemein. Und dann natürlich auch, das sind aber auch Dinge, die wir erfragen, wirklich dann auch die Zielgruppen definieren. Das wissen wir aber oft per se auch von dem Unternehmen an sich. Und was ich mir persönlich wünschen würde, wäre, dass wir wirklich auch in so eine Kennzahlenüberlegung mit eingebunden werden. Also dass wir wirklich auch sehen, welchen Effekt machen unsere Texte für die Marketeers, die ja selbst auch fast alle Kennzahlen abliefern müssen. Und dann ist die Übersetzung und die Lokalisierung ist eigentlich ein fortlaufender Prozess. Und das ist es, worum es geht. Also nicht dieses, hier ist der Text, übersetzt den, Fire-and-Forget-Lösung, weil heutzutage lebt jeder Content einfach weiter. Er wird recycelt, er kann an unterschiedlichen Stellen recycelt werden. Wir können den für unterschiedliche Collaterals auch runterbrechen. Und das, glaube ich, sind wichtige Überlegungen, die ich deswegen erwähnen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass uns die Kundinnen und Kunden diese Gedanken gar nicht zutrauen. Was schade ist.
Unglaublich. Ja, ja. Heike, nach diesem Gespräch trauen Sie euch das Ganze zu. Es war also unglaublich, wie spannend dieses Thema eigentlich ist und wie umfassend das ganze Thema ist. Wir könnten noch ewig weiter plaudern, denke ich, aber wir müssen leider zum Ende kommen. Ich fand es extrem spannend, Heike. Vielen Dank, dass du dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss auch sagen, ich habe mich in der Vorbereitung etwas schwer getan, weil halt Internationalisierung gar nicht so das Thema für uns, für die MBIS-Akademie ist. Aber interessiert hat es mich natürlich wahnsinnig. Und deswegen bin ich froh, dass das Gespräch jetzt wirklich auch so tief und so praxisnah gewesen ist. Deswegen auch ganz großes Dankeschön, dass du wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert hast und hier so deine eigenen Praxiserfahrungen geschildert hast. Ich kann nur sagen, schön war's, Heike. Schön, dass du dabei warst. Ganz lieben Dank und Servus. Vielleicht irgendwann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch von mir. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Ihr seid wahnsinnig tolle Gesprächspartner und ich danke euch, dass ich überhaupt diese Gelegenheit haben durfte. Vielen herzlichen Dank an euch beide.
Sehr gerne.
Servus. Und auch von meiner Seite Servus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Boah, Sabine, also ganz ehrlich, ich bin echt jetzt ein bisschen geplättet, denn was die Heike da alles so geschildert hat, also das ist ja echt komplex, zumindest wenn man es jetzt wirklich von Anfang an strategisch und konsequent durchgedacht macht. Es steckt da schon, also sowohl personell als auch budgetmäßig, ein echter Klotz dahinter, wenn man das richtig aufsetzen möchte.
Genau, und jetzt weißt du, warum ich das nicht mache. Wenn ich gefragt werde, kannst du mal schnell. Und ich finde, weil du hast gerade gesagt, das passt eigentlich gar nicht zu MBIS. Ich finde schon, dass das Thema zu uns passt, weil wir machen ja Online-Marketing. Hier geht es ja auch um Online-Marketing. Aber natürlich bieten wir da keine Internationalisierungskurse an. Aber ich glaube, dass der eine oder andere Teilnehmer oder die eine oder andere Teilnehmerin von uns auch in Unternehmen arbeitet, die international unterwegs sind. Und deshalb, glaube ich, waren hier unfassbar viele interessante Bausteine mit dabei. Und oft kann es ja wirklich nur eine Kleinigkeit sein, die in einer anderen Kultur wirklich nicht gut rüberkommt. Und dann ist ja oft auch nicht nur das Produkt wahrscheinlich dann nicht erfolgreich, sondern vielleicht auch die Marken langfristig nicht erfolgreich. Und das sollte man vielleicht bedenken, weil ich kenne das ganz, ganz viele Kunden sagen, ja, wir wollen jetzt auch international durchstarten, wir lassen jetzt unsere Website ins Englische übersetzen. Und das ist eben, glaube ich, nicht mit Internationalisierung gemeint. Und ich glaube, das ist heute super gut rübergekommen.
Auf jeden Fall. Und dass wir in unserem teilnehmenden Kreis auf jeden Fall auch Kunden haben, für die das wichtig und interessant ist, das steht außer Frage. Ich wollte nur sagen, ich bin froh, dass ich mich als MBIS-Akademie nicht um die internationalisiertes Marketing kümmern muss und MBIS auch noch in anderen sprachigen Gegenden irgendwie versuchen muss, die Texte dort anzupassen, sondern dass der Dachraum uns genügt und groß genug ist.
So schaut's aus.
So. Das war's auch schon für heute. Danke an alle Zuhörenden, dass ihr dabei wart. Weiterführende Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, empfehlt uns weiter und hört in 2 Wochen wieder rein beim Treffpunkt Marketing. Bis dahin, allen ein schönes Servus.
Servus.
Hast du noch Fragen? Möchtest du eine einfache Erklärung oder einen Hack, der deinen Job leichter macht? Dann her damit an podcast@mbis.de. Treffpunkt Marketing. Der Podcast für alle, die Online-Marketing besser verstehen wollen. Alle 14 Tage neue Folgen. Passende Seminartipps in den Shownotes.